Taufe gesehen. Und ich weiss ja nicht, Pascal, was du für einen Brutpreis hast müssen zahlen bei Christian und Susan für die Frau. Aber was du wahrscheinlich noch nicht weißt, dass du uns als Gemeinde auch noch müsstest entschädigen, dass du uns die Mea wegnimmst. Und dann erst noch ins Aargau. Aber man kann nicht alles haben, gell? Ja. Ein Kommentator hat zu Römer 8 Folgendes geschrieben. Dieses Kapitel ist einer der Berggipfel des Neuen Testaments. Paulus entwirft ein gewaltiges Panorama mit einer Aussicht, die über den Tod hinausgeht. Und ich habe vorher mit Nathanael geredet und er hat gesagt, sie sind im Hauskreis, auch in dem Kapitel 8 drin. Und da ist so viel drin, so eine Tiefe, so eine Reichhaltigkeit. Es ist wirklich einer der Berggipfel vom Neuen Testament. Und das ist der Grund, warum wir uns auch Zeit nehmen mit dem Kapitel 8. Wir haben drei Predigten, die wir jetzt über den Römer 8 werden predigen. Ich weiss nicht, ob wir noch präsent haben, um was es das letzte Mal gegangen ist. Das ist jetzt 2 Wochen her, wo wir die ersten 17 Versen angeschaut haben. Wir haben dort den Aspekt von dieser neuen Wirklichkeit angeschaut, wo wir drin sind. Wir leben als Kinder Gottes in einer neuen Wirklichkeit. Jesus lebt durch seinen Geist in uns. Unsere alte Natur ist zwar noch da, aber sie dominiert nicht mehr, sondern Jesus in uns dominiert. Das ist unser neues Sein. Und wir haben miteinander angeschaut, dass das neue Sein unsere Gesinnung prägen muss. Das muss uns bewusst werden, weil das wird unser Verhalten mehr und mehr verändern. Gott will tief ansetzen an unserem Sein, was unsere Gesinnung prägt, und das verändert unser Verhalten. Und wir haben nachher gesehen, zum Schluss von dieser Predigt, unser neues Sein, was ist das? Wir sind adoptiert. Wir sind Kind Gottes. Und Gott, der Schöpfergott, ist unser Vater. Und was wünscht sich unser Schöpfergott? Dass wir ihn lieben Vater, dass wir ihn Abba nennen. Er wünscht sich nicht unsere Leistung von uns, sondern Beziehung mit uns. Von dort her kommen wir vom letzten oder vom ersten Teil von Römer 18, von Römer 8 natürlich. Und er hat den Römer 8, den ersten Abschnitt, geschlossen mit dem Vers 17. Den will ich nochmal lesen. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und das ist jetzt ein Gedanke, den Paulus zum Anlass nimmt für den zweiten Abschnitt. Er führt das Thema auf der einen Seite das Leiden, das wir im Hier und Jetzt noch haben, und auf der anderen Seite die zukünftige Herrlichkeit führt er näher aus. Vers 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Vielleicht erinnert ihr euch, die Thematik vom Leiden und von dieser Herrlichkeit ist bereits in Kapitel 5, in den ersten 4 Versen, angeklungen. Dort hat Paulus Aussagen gemacht wie: Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Ich wollte an dieser Stelle nochmal als erstes festhalten, die Bibel ist einfach genial. Sie verkauft uns nicht irgendeine Katze im Sack und verspricht uns alles Gute, sondern sie sagt uns ganz klar, hey, auch als Christen habt ihr Schwierigkeiten, sind ihr in Bedrängnis. Die Leiden von einem Menschen, die der Mensch ganz grundsätzlich hat, machen auch vor den Christen nicht Halt. Ja, ganz im Gegenteil. Viele Leiden, die Christen leiden, kommen gerade aufgrund des Christseins. Grundsätzlich leben wir als Menschen in einer gefallenen Schöpfung. Wir leiden mit, einfach weil wir in einer gefallenen Schöpfung sind, wir sind da drin aufgewachsen, wir leben da drin. Und dann kommen gewisse Leiden dazu, weil wir uns als Menschen, als Christen, als Kind Gottes nicht den Maßstab dieser Welt unterordnen. Weil wir uns loyal zu Gott stellen, gibt es gewisse Sachen in unserem Leben, die zum Leiden führen. Es fängt an, dass wir Anfechtungen erleben, weil wir Sünde nicht mehr akzeptieren wollen. Oder weil wir aufgrund von unserem neuen Bewusstsein überhaupt erst merken, wo wir überall angefochten werden, wo unser alte Ich noch durchdrücken will. Das führt zu Leiden, diesen Herausforderungen. Es führt zu Nachteilen, die wir bewusst in Kauf nehmen, weil wir veränderte Moralvorstellungen haben. Mir kommt immer wieder ein Beispiel aus dem Militär in den Sinn. Ein Kollege, ein guter Kollege, und als ich ihn, glaube ich, ein Jahr später getroffen habe, hat er ein neues Auto. Mega cool, gefragt, wie es gekommen ist. Dann hat er gesagt, direkt alt auf der Ranze gekehrt. Das Porter aufgefahren, im Suff, nach dem Ausgang. Das Auto ist gekippt, aufs Dach, Totalschaden. Ja, die Versicherung hat gezahlt. Ja, wie hast du das gemacht? Ja, gesagt, ich habe einen Nüsse-Anfall gehabt. Funktioniert. Wir Christen nehmen bewusst Nachteile in Kauf, weil das für uns nicht mehr okay wäre. Wenn wir ehrlich sind. Und weil andere Sachen in unserem Leben keinen Platz mehr haben sollen. Wir erleben Ausgrenzung, weil Menschen Mühe mit uns bekommen. Weil sie Mühe haben mit Christen, weil ihnen das irgendwo suspekt ist. Weil sie sich vielleicht benachteiligt oder das Gefühl haben, dass sie mehr besser sind. Sie fühlen sich unwohl in ihrer Gegenwart. Das führt bis dahin, dass Menschen verfolgt und gefoltert werden und umgebracht werden, weil sie Christen sind. Nicht jetzt in der Schweiz, oder ich kenne kein Beispiel, aber wenn wir Richtung Asien schauen, Richtung Afrika, Südamerika, ist das Alltag für Christen. Christen erleben Leiden. Aber, sagt Paulus, wenn wir das im Vergleich setzen zur zukünftigen Herrlichkeit, dann werden die Leiden plötzlich zweitrangig. Dann fallen die Leiden nicht mehr ins Gewicht. Es geht da nicht um ein Kleinreden von diesen Leiden, sondern Paulus sagt, es geht um den Fokus. Die Leiden fühlen sich ganz anders an, wenn der Fokus ein anderer ist. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Nicht, dass sie nicht vorhanden sind, gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Wir machen alle Erfahrungen, positive und negative. Und vielleicht habt ihr schon gemerkt, das sind alles subjektive Erfahrungen. Unsere Erfahrungen sind nicht objektiv, sondern das passiert in einem subjektiven Wahrnehmungsfeld. Das hängt damit zusammen, wie ich es erlebe, was es in mir auslöst. Und wenn du Leiden hast, wenn du Leiden leidest, aber ein Ziel vor Augen hast, dann wird das ganz anders ankommen in deinem Herz, wird sich ganz anders anfühlen, als wenn du Leiden leidest, die sinnlos sind. Die in keinem grösseren Sinnzusammenhang stehen. Angenommen, du bist auf einer Bergtour. Für gewisse ist das alleine schon ein Leiden, das Wort Bergtour sich vorzustellen im Zusammenhang mit dem eigenen Erleben. Und du bist dein Alltag ist eine Bergtour und es wird immer steiler, es wird immer steiniger, es wird immer dunkler, du kommst immer mehr Durst über. Und dir vorzustellen, dass du jetzt noch auf den Gipfel rauf musst. Und dort oben erwartet dich nichts als Einsamkeit und Durst. Warum sollst du dir das antun? Die Bergtour wird zu einer Tortur für dich. Jetzt stell dir vor, du bist auf dieser Bergtour und du weißt genau, wenn du dort oben ankommst, hast du Schönwettergarantie. Einen fantastischen Ausblick. Du weißt, wenn du dort oben schaffst, hast du einen Monat Wellnessurlaub gratis dort oben. Ich bin überzeugt, du wirst deine blutigen Blattern, das Kopfweh, deine Dehydration, das kalt hast, schlechte Wetter, du wirst es alles in Kauf nehmen, weil du weißt, nochmal eine Bügung, nochmal eine Kurve, nochmal ein bisschen raufgehen. Und irgendwann habe ich es geschafft und ich werde das Ziel erreichen. Dein Leiden wird ganz anders sein, weil du ein Ziel vor Augen hast. Und das ist genau das, was Paulus uns da vor Augen führt. Er sagt, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, oder wenn wir ein Ziel vor Augen haben, und es ist ein fantastisches Ziel, sind unsere Leiden plötzlich viel kleiner. Nicht inexistent, aber wir können anders damit umgehen. Kürzlich ist auf dem katholischen Newsportal kat.ch ist ein ganz spannendes Interview mit Markus Somm. Markus Somm, der war Verleger und Chefredakteur der Basler Zeitung, hat kürzlich den Nebelspalter übernommen, das Schweizer Satiremagazin. Und in diesem Interview hat er eine ganz spannende Beobachtung festgehalten. Er war Atheist, ist heute Agnostiker. Und er sagt, vor 10 Jahren hätte ich wohl noch gesagt, dass es keinen Gott gibt oder braucht. Heute bin ich unsicher und stelle fest, dass gläubige Menschen die Unwägbarkeiten und Herausforderungen des Lebens oft besser, insbesondere würdiger meistern als wir Lauwarmen. Mir imponieren die Zuversicht der gläubigen Christen, ihre Demut, der Respekt vor dem Leben und ihre moralische Kraft. Jeden Tag eine eigene Moral zu basteln, ist anstrengender. Ich muss sagen, der Mann hat es begriffen, hat etwas verstanden. Das ist genau das, was der Paulus aussagt. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir müssen uns nicht unser eigenes Ziel basteln. Wir müssen nicht unsere eigene Moral basteln. Gott schenkt es uns. Leiden sind nicht gleich Leiden. Es ist immer die Frage, ist es ein sinnloses Leiden oder steht es in einem grossen Sinnzusammenhang? Und so wenn wir die Aussage von Paulus verstehen. Es geht nicht darum, dass er dein Leiden klein machen will. Ah, die Kranken, jetzt tu nicht so blöd. Ah, deine besten Freunde haben dich verlassen. Das ist doch nichts. Nein, die Leiden sind ernst zu nehmen. Aber er sagt, bist dir bewusst, was für ein Ziel dich erwartet? Was für eine Herrlichkeit? Dann lohnt es sich, Leiden in Kauf zu nehmen. Auch die Leiden aufgrund vom Glauben. Das wirft aber die Frage auf, ja, die Herrlichkeit, die der Paulus da davor redet, wie herrlich ist denn die? Und spannend ist jetzt, in dem Kapitel 8, Paulus verliert gar nicht viel Wort über die Herrlichkeit. Er erklärt uns jetzt nicht, wie die Herrlichkeit aussieht, andere Bibelstellen machen das viel detaillierter, sondern er nimmt einen anderen Weg. Er bringt 3 Szenen oder er bringt 3 Wahrheiten, um uns zu zeigen, wie relevant die Herrlichkeit ist, wie sich alles nach dieser Herrlichkeit sehnt. Lesen wir weiter, Verse 19 bis 22. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Herrlichkeit oder an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Das ist ein einmaliger Abschnitt im Neuen Testament. Es ist eine einmalige Beschreibung davon, wie es der Schöpfung eigentlich geht. Also nicht den Menschen als Schöpfung, sondern der ganzen außermenschlichen Schöpfung, wie sie das erlebt. Adam und Eva haben durch ihre Trennung von Gott die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Wenn wir nur daran denken, wie zum Beispiel die Tierwelt leidet unter der Unverantwortlichkeit des Menschen. Wie die ganze Umwelt und die Schöpfung mehr und mehr zugrunde geht durchs Handeln des Menschen. Aber es ist nicht nur der direkte Einfluss des Menschen, der die Schöpfung zu schaffen macht, sondern durch die Sünde von Adam ist die ganze Schöpfung in den Strudel von Vergänglichkeit mit hineingerissen worden. Also nicht nur der Mensch ist der Vergänglichkeit unterworfen, sondern die ganze Schöpfung. Sie ist 1:1 untrennbar mit dem Schicksal des Menschen verbunden worden. Nicht, weil der Mensch die Schöpfung direkt beeinflusst, sondern weil Gott am Anfang der Zeit den Mensch als Haupt über die Schöpfung eingesetzt hat. Und Gott hat die Schöpfung dazu verurteilt, das Schicksal des Menschen mitzutragen. Er hat die Schöpfung verflucht, das Negative vom Menschen müssen mitzutragen. Sie ist in die Nichtigkeit innen unterworfen worden, wo der Mensch auch drin unterworfen worden ist. Die Schöpfung hat ursprünglich den Auftrag bekommen, Menschen zu dienen. Und was macht Gott nach dem Sündenfall? Er verurteilt die Schöpfung dazu, am Menschen das Leben außerhalb vom Paradies schwer zu machen. Er verflucht den Ackerboden. Die Schöpfung seufzt. Die Schöpfung sehnt sich sehnsüchtig nach dieser offenbarten Herrlichkeit der Kind Gottes, weil sie weiss, ihr wird es noch besser gehen. Sie wird auch in die Freiheit hineinkommen. Und das Wort, das im Griechischen gebraucht wird, im Vers 19, für das sehnsüchtige Warten, oder Luther übersetzt mit einem ängstlichen Harren, Das ist ein Wort, das eigentlich eine Raubkatze beschreibt. Eine Raubkatze, wir stellen uns eine Katze vor, das haben die meisten vielleicht schon mal gesehen, die vor einem Mausloch hockt und gespannt, der ganze Körper ist angespannt, sie täppelt so und wartet nur darauf, dass die Maus führen kommt. Und kaum kommt die Maus führen, schlägt sie zu. Sie springt auf das Mausloch zu und schnappt sich ihr Opfer. Und das ist das Wort für die gespannte Sehnsucht, für das sehnsüchtige Warten. In dieser Spannung ist die Schöpfung und wartet nur darauf, dass sich die Spannung endlich löst, dass die offenbarte Herrlichkeit oder dass die Herrlichkeit der Kind Gottes offenbart wird. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Aktuell sieht es noch anders aus. Und die Schöpfung seufzt, wie wenn sie in Geburtswehe würdigen. Und das zeigt uns etwas von der Intensität von dem Seufzen. Also meine Frau hat nicht nur geseufzt unter der Geburt. Das ist ein sehnlichstes unter Schmerzen, Flehen, Sehnen und Hoffen, dass sich da etwas wird verändern. Es ist aber nicht nur die Schöpfung, die seufzt, sondern auch wir als Christen. Verse 23 bis 25. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des zukünftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Ich finde es spannend, was der Paulus da argumentiert. Er sagt, auch wir Christen, obwohl wir den Heiligen Geist schon haben, den ersten Teil von unserem Erbe, seufzen wir. Wir warten auf die Vollendung. Ich finde es darum spannend, weil es gibt immer wieder Christen, die sagen, wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Kraft Gottes. Und sie ziehen das als Beispiel an oder als Begründung dazu an, zum sagen, wir können schon im Hier und Jetzt Vollendung, Vollkommenheit erfahren. Wir können ein beschwerdefreies, wir können ein krankheitsfreies Leben führen. Uns geht es schon im Hier und Jetzt gut. Und der Paulus nimmt den Heiligen Geist eigentlich als Beleg an und sagt, er ist unsere Anzahlung. Wir haben den ersten Teil von dem Erbe schon. Und trotzdem sind wir uns bewusst, es ist noch so weit weg von dem, was dann auf uns wartet. Wir seufzen und sehnen uns danach nach dieser Vollendung. Der Paulus bezeichnet den Heiligen Geist als Erstlingsgabe, an anderer Stelle als Anzahlung oder als Unterpfand. Es ist, obwohl der Heilige Geist der Geist Gottes ist, Gott selber, der in uns lebt, die wunderbare Kraft Gottes, die so viel Gewinn und Bereicherung für unser Leben ist, dann sagt er, es ist nur die Anzahlung. Es ist nur der erste Teil. Es ist noch nichts verglichen. Nein, nicht nichts. Aber es ist so ein geringer Teil im Vergleich mit dem, was auf uns wartet. Und das ist uns als Christen bewusst. Und darum sehnen und seufzen wir auch im Hinblick auf die Vollendung, die noch aussteht. Auf die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Unsere Hoffnung ist, dass die Kindschaft Gottes, wo wir letztes Mal darüber nachgedacht haben, offenbart wird. Dass wir die Herrlichkeit, die Jesus hat, auch uns als seine Geschwister zuteil wird. Und das wird sich ganz konkret zeigen, sagt Paulus, in der Verherrlichung von unserem Leib. Wir werden erlöst. Unser Leib wird erlöst. Wir werden nicht von unserem Leib erlöst, sondern unser Leib wird erlöst. Wir werden befreit von dieser Vergänglichkeit. Wir werden befreit von diesem todgeweihten Leib. Die alte Natur, die zwar besiegt ist, aber immer noch gegenständlich ist, die wird hinweg da werden. Wird nicht mehr vorhanden sein. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, das non posse peccare, das nicht mehr sündigen können, das wird Teil sein von dem neuen Herrlichkeitsleib. Und auf das warten wir als Christen. Nach dem sehnen wir uns. Es ist die Herrlichkeit vom erhöhten Sohn Gottes, wo uns zuteil werden wird. Die Folgen der Sünde für den physischen Leib mit seiner Schwäche, mit seiner Hinfälligkeit und Vergänglichkeit wird weg da werden. Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Wir warten mit Geduld, sagt der Paulus. Unbeirrt warten wir darauf. Wir bleiben dran, wir schauen auf das Ziel, auch wenn die Zeit bis dahin von einem Leiden, von einem Seufzen begleitet ist. Aber wir bleiben unbeirrt auf dieser Bergtour. Auch wenn uns manchmal die Füße wehtun, wenn wir Durst haben. Wenn der Paulus weiterfährt, sehen wir, es ist nicht nur die Schöpfung, die seufzt. Es sind nicht nur wir, die seufzen, sondern es ist auch der Heilige Geist, der seufzt. Verse 26 und 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Unser natürlicher Mensch oder die menschliche Natur, die ist so schwach. Das haben wir jetzt immer wieder gesehen. Und der Paulus nimmt die Schwachheit auf und sagt, die offenbart sich ja selbst darin noch, dass wir gar nicht wissen, wie richtig beten. Wir wissen ja nicht einmal, wie sich es richtig gebührt zu beten. Was für Worte, das wir machen sollen. Aber als Kind Gottes sind wir doch oft am Limit. Klar, wir können im Namen Jesu beten. Aber was ist im Namen Jesu? Was ist denn der Wille Gottes? Es geht ja nicht nur um die Formulierung, im Namen Gottes oder im Namen Jesu bete ich das, sondern es geht darum, dass das in seinem Willen ist, in Gottes Willen. Aber was ist denn Gottes Wille? So oft stehen wir doch da an. Was ist sein Wille für mein Leben, für die konkrete Situation, wo jemand drinsteht, wo Gemeinde drinsteht? Was genau sollen wir beten? Und dieser Schwachheit kommt der Geist Gottes zu Hilfe. Wir wissen doch gar nicht wirklich, wie sich es gebührt, dem Schöpfer Gott zu begegnen. Wie wir in der richtigen Art und Weise vor ihn kommen, in dem Thronsaal und ihn würdig in die Mitte stellen, wenn wir beten. Und in dieser Schwachheit kommt der Heilige Geist, der genau weiß, wie es richtig ist, mit Gott zu reden. Wie man richtig ihm begegnet. Der Heilige Geist ist der Einzige, der weiß, wie es wirklich in uns drin aussieht. Also mir geht es oft so, dass ich mich manchmal selber frage, was jetzt eigentlich los ist. Was jetzt wieder tue. Was jetzt wieder nicht funktioniert. Und der Paulus sagt, der Geist Gottes, er weiß so genau, wie es in unserem Herz aussieht. Er durchforscht uns. Wir haben vorher den Psalm 139 dürfen hören, im Lobpreisteil. Dass Gottes Geist uns durchforscht, das ist ein relevantes Thema im Alten Testament. Und Psalm 139 wahrscheinlich die relevanteste Parallele dazu. Und spannend finde ich, wie der David dort die Nähe Gottes zum Ausdruck bringt. Das ist etwas, was einem Menschen, der mit Gott nichts zu tun hat, eher könnte Angst machen. Dass Gott dem Menschen so nahe ist, uns total durchforscht und ihm alles offenbar ist. Aber der David kehrt das um und sagt, Gott, durchforsch mich noch mehr. Ich will das zulassen. Er nimmt das in Anspruch und sagt, was kann mir besser passieren, als dass Gott mich durchforscht. Und wenn wir es mit Römer 8 verknüpfen und uns bewusst werden, es ist der Heilige Geist, der nachher das vor Gott bringt. Gott selber vertritt uns vor Gott. Und so kommt der David zu dem Gebet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Gott vertritt uns vor sich selber. Er tritt vor sich selber mit dem Flehen, mit dem Seufzen ein. Es gibt Ausleger, die meinen, dass das nur für ganz bestimmte Gebete gilt, nur für bestimmte Gebetsanliegen. Andere wiederum interpretieren das auch auf das Zungengebet. Aber wenn wir genau lesen, dann sehen wir, dass da nicht steht, der Geist vertritt uns, wenn wir mal nicht wissen, was wir sagen sollen. Sondern der Paulus macht eigentlich deutlich, wir wissen nie, wie es sich gebührt, Gott zu begegnen und vor ihm zu sagen. Das ist ein stetiges Flehen und Seufzen vom Geist Gottes, das er vor Gott vorbringt. Wir wissen nicht, wie es sich gebührt zu beten. Aber eins, das wissen wir. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Und da wären wir bei dem Vers 28. Es gibt wahrscheinlich nicht viele Verse, die Christen so ermutigt haben in den letzten 2000 Jahren wie dieser Vers. Im Wissen drin, dass sie bei Gott geborgen sind. Und selbst den Schwierigkeiten, die sie erleben, dass das ihnen zum Besten mitwirken muss. Die grosse Frage, die wir uns stellen müssen, oder die irgendwo offen liegt, was ist denn das Beste? Was ist das Beste, wo all diese Dinge dazu dienen? Ich glaube, wir sind nämlich sehr schnell da drin, das sehr grosszügig auf unser Wohlergehen ganz grundsätzlich zu interpretieren. Wir sind sehr grosszügig drin, unsere eigene Vorstellung, was denn das Beste ist, da drinnen interpretieren und das Gefühl haben, Gott will das für uns. Gott will das Beste für uns, dann will er doch, dass es mir gut geht und dass ich einen gewissen Wohlstand habe und Karriere mache. Dann will er doch nicht, dass ich krank bin. Dann will er doch, dass ich einen liebevollen, guten Ehepartner habe. Dann will er doch sicher, dass ich einen neuen Ehepartner habe, der es besser mit mir meint als der jetzige. Wenn Gott das Beste für mich will, dann will er nicht, dass ich mich mit diesen mühsamen Sachen beschäftigen muss, die mich angurken. Dann will er nicht, dass ich mich diesen Herausforderungen stelle, weil das wäre ja mühselig für mich. So könnte das zum Beispiel aussehen, wenn wir selber darin interpretieren, was denn das Beste für uns ist. Und das ist nicht das, was der Vers meint. In dem ganzen Abschnitt geht es um die zukünftige Herrlichkeit. Und der Paulus sagt, das ist das Beste. Das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist das ewige Heil, das auf uns wartet, dass wir das erreichen, dass wir das Ziel erreichen, dass wir auf den Berggipfel überkommen und eine Ewigkeit Wellness haben dort oben. Das ist das Beste. Und alle Sachen müssen zu dem mitwirken. Das ist das Ziel, wo alle freudigen Sachen, aber auch alle leidensvollen Sachen darauf anwirken. All das Negative und Schmerzvolle, was du in deinem Leben erlebst, vielleicht seit Jahren erlebst, das sagt der Paulus, das kann Gott nicht davon abbringen, dass du das Ziel nicht erreichst. Sondern das Beste wirst du erreichen. Sie müssen am Schluss zu dem besten Ziel mitwirken. Ich will mit dem nicht sagen, dass Gott nicht Gutes für unser Leben will. Aber das können wir nicht mit dem Vers argumentieren, dass Gott nur das Beste will, was wir auch als Beste erleben. Sondern das ist von der Ewigkeitsperspektive her zu verstehen. Wir werden das Ziel zu erreichen. Auch wenn wir nicht auf einer Ideallinie von jetzt direkt ins Ziel unterwegs sind. Wir sind ja manchmal so kompliziert unterwegs, durch eigenes Verschulden. Plötzlich stehen wir da irgendwo neben draussen, wenn wir so komische Vögel sind und uns Gottes Wirken wollen, widersetzen. Und auch von dort her wird Gott wieder mit uns ans Ziel kommen. All das, was negativ von aussen an uns angetragen wird, Schuld von anderen, Unerklärliches, aber auch all das, was wir selber verschuldet und uns irgendwo in den Sumpf hineinsetzen, das muss am Schluss dazu mitwirken, dass wir das Ziel doch erreichen. Es muss zum Besten mitwirken. Wir werden ans Ziel kommen. Alle Umwege mit eingeschlossen. Ist das nicht eine riesige Ermutigung? All das, was du erfährst, was du Negatives erfährst, es wird dich nicht von dem Weg abbringen, wo das Ziel führen wird. Es muss im Gegenteil, auch die negativen Sachen sind Instrumente. Gott kann das machen, dass das Instrumente sind, die dich am Schluss an das Ziel werden bringen. Und der Paulus fährt nachher fort in den Versen 29 und 30, die Aussage, die er da gemacht hat, theologisch noch zu begründen. Er lässt uns ein Stück Perspektive von Gott einzunehmen. Dass man versteht, wie funktioniert denn das in den Augen von Gott. Er macht eine Gliederkette mit 5 Elementen. Und er sagt, Er hat seine Kinder ausersehen, auserwählt. Wenn du da hockst und weißt, du bist ein Kind Gottes, weil du dich im Glauben Gott zugewendet hast, dann darfst du wissen, Gott hat dich vor Grundlegung der Welt erwählt, dass du sein Kind sollst. Und weil er dich erwählt hat, hat er dich dazu bestimmt, sagt Paulus, ins Bild von seinem Sohn verwandelt zu werden. Was bedeutet das? Jesus selber ist das Bild von seinem Vater. Das bedeutet, die Herrlichkeit, die Gott hat, kommt in seinem Leben zum Ausdruck. Das haben wir am letzten Karfreitag im hohepriesterlichen Gebet Johannes 17 gehört. Jesus ist das Bild Gottes. Wir sehen ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 1, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen worden ist. Aber im Gegensatz zu Jesus widerspiegelt der Mensch, der Adam, nicht die Herrlichkeit Gottes, obwohl das Ziel gewesen wäre, sondern durch seine Sünde hat er die Herrlichkeit Gottes verspielt. Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und jetzt sagt der Paulus da, aber seine Kinder hat Gott dazu bestimmt, dass sie die Herrlichkeit von Jesus auch werden widerspiegeln. So wie Jesus Bild vom Vater ist, werden wir Bild von Jesus sein. Und so die schöpfungsgemäße Herrlichkeit Gottes wieder widerspiegeln. Schon vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt als Kind Gottes und dich dazu bestimmt, dass du die Herrlichkeit wieder wirst widerspiegeln. Und als Folge von dieser Bestimmung hat er dich berufen. Er hat die Kinder Gottes hat er berufen, rausgerufen aus dieser Welt, aus einem sündhaften Leben, ihnen in eine Beziehung mit ihm gerufen. Und das, was du als Bekehrung erlebt hast, als Hinwendung im Glauben, als Reaktion auf den Ruf Gottes, wo wir oft als Anfang von unserem Glaubensleben empfinden, ist eigentlich der dritte Schritt in einer riesig langen Kette. Das ist nicht der Anfang von deinem Glauben. Der Anfang ist, dass er dich erwählt hat und bestimmt hat zu einem Ziel und dann hat er dich berufen und rausgerufen. Und aufgrund dieser Berufung hat er dich gerechtfertigt. Das grosse Thema vom Römerbrief. Gerechtfertigt aus Glauben, nicht aus deiner Leistung, weil du so gut bist. Er hat dich gerecht gesprochen. Und weil er dich gerecht gesprochen hat, bist du auch verherrlicht worden. Bist du ein Kind Gottes, bist du verherrlicht. Und jetzt denkst du, ja, aber Moment, im Vers 18 und 21 hat das doch noch anders stehen. Wir werden die Herrlichkeit erst noch überkommen. Aber wenn wir von der griechischen Zeitform her kommen, dann sehen wir, das ist bereits passiert. Der Beschluss ist gefasst, Christen sind verherrlicht, aber es ist noch nicht offenbar worden. Wenn wir in die Welt raus schauen, dann können wir einen Jesus-Nachfolger rein äußerlich nicht unterscheiden von einem Nicht-Jesus-Nachfolger. Jesus-Nachfolger sind nicht per se schöner oder jünger oder gesünder. Das kann man nicht unterscheiden. Aber es wird ein Zeitpunkt kommen, wo man das unterscheiden kann, weil die Herrlichkeit noch wird offenbar werden. Die ganze Welt, die Sichtbare und die Unsichtbare, werden erst noch sehen, was das bedeutet. Denn wenn Jesus wiederkommt und wir in Herrlichkeit zu ihm geführt werden, wo wir eine neue Herrlichkeitsliebe bekommen, wo das zum Ausdruck bringt, wo wir juristisch gesehen jetzt bereits sind. Gerechtfertigte und verherrlichte Kinder Gottes. Das ist Römer 8, der zweite Abschnitt. Und ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist im Verlauf dieser letzten 8, 7,5 Kapitel, die wir bis jetzt angeschaut haben. Mir ist immer ein Gedanke wieder durch den Kopf gegangen. Es funktioniert nicht, das nur halbpatzig zu leben, was wir da gehört haben und gesehen haben. Wir können nicht nur so halbwegs auf Jesus ausgerichtet sein, auf das Ziel ausgerichtet sein. Das hat so eine Intensität, die Paulus da immer wieder sagt. Das ist so etwas von ganz und gar sich dem Jesus verschrieben haben. So etwas von ganz und gar seine ganze Hoffnung, seine ganze Zuversicht, die ganze Lösung, alles ist auf den Jesus ausgerichtet, auf die Zukunft, auf die Herrlichkeit, die noch kommt. Wie könnten wir da als Kind Gottes nur so halbwegs mit Jesus unterwegs sein? Wie könnten wir noch so mit einem Bein im weltlichen Leben stehen, mit dem anderen Bein noch in christliche Hoffnung leben? Das funktioniert nicht, das bringt man nicht zusammen. Weil wir ganz auf Jesus bauen, haben wir die Erlösungshoffnung vor uns. Darum sehnen wir uns nach der Offenbarung von dieser Herrlichkeit, die schon in uns gelegt ist, aber noch nicht sichtbar ist. Und so können wir den heutigen Teil abschliessen mit dieser Frage. Das Bild, das der Paulus jetzt immer wieder gemalt hat von einem Christ, das er auch heute wieder gemalt hat, mit dem inneren Sehnen und Flehen. Ist das das Selbstbild, das du von dir hast, als Christ, als Kind Gottes? Ist das der Spiegel von deinem Christsein? Oder fühlst du dich da und dort irgendwo aussen vor? Hast du dich auch ab und zu gefragt, beschreibt denn das überhaupt mein Christsein? Oder entdecke ich ganz viele Kompromisse in meinem Leben, wo ich merke, so ganz und gar erlebe ich mich selber gar nicht? Dann geht es dir vielleicht ganz ähnlich wie mir. Und mich hat der Römerbrief bis jetzt immer wieder ermutigt, ganz dran zu bleiben. Immer wieder aufs Neue zu sagen, ich will das. Und da will ich dem nachfolgen, dem Jesus will ich nachfolgen. Ich will mein Leben neu bereichern lassen von dieser Kraft Gottes, dem Geist Gottes, der in mir ist. Und das ist mein Wunsch, dass das in eurem Leben auch hat dürfen passieren. Jetzt in diesen Predigten, das ist jetzt glaube ich die 10. oder 9. Predigt, die wir heute haben. Und wo wir nächste Woche werden mit Römer 8, 31 bis 39 noch abschliessen. Der Uli wird uns nächste Woche mit Ihnen in das Finale von Römer 8. Und er hat das beschrieben als einen Triumphbogen. Und wir werden die Triumphstraße entlangziehen und ausleuchten. Und so das Kapitel 8 abschliessen. Und nachher werden wir eine Pause machen im Römerbrief. Und vielleicht brauchen wir die Zeit, um das mal ein bisschen setzen zu lassen, was wir alles gehört haben und gelesen haben. Vielleicht die 8 Kapitel nochmal lesen. Uns nochmal berühren lassen, nochmal herausfordern lassen. Vielleicht ein Stück näher in das ganz und gar mit Jesus unterwegs kommen. Und für das möchte ich gerne beten, bevor wir den Gottesdienst nachher werden abschliessen. Oh Jesus, der Römerbrief, der hat mich ganz neu überwältigt. Auch das Kapitel 8 wieder. Aber es hat mich auch beschämt, zu sehen oder den Spiegel vorgesetzt zu bekommen. Und zu merken, wie viel mehr, dass ich mich auf dich ausrichten könnte. Wie viel mehr, dass ich mich auf dich verlassen und aus deiner Kraft leben und mich danach sehnen, was da noch für mich parat liegt. Und ich wollte dir auch Danke sagen für das Sehnen, das neu da reingekommen ist in mein Herz. Auf das Freuen, auf die offenbarte Herrlichkeit, die noch aussteht. Und so wollte ich mit dir einfach mehr angeben oder neu angeben. Du sollst verfügen über mein Leben und ich will mich ganz und gar auf dich ausrichten. Und das will ich bitten für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, dass wir uns immer wieder das ganz und gar auf dich ausrichten. Und dass du die Hoffnung, wo in uns hineingelegt ist, dass du die Hoffnung gross machst. Dass das Seufzen und Sehnen immer grösser darf werden. Dass du uns die Herrlichkeit immer mehr vor Augen malst, die noch aussteht. Was aber verheißen ist, wo wir werden dürfen in Empfang nehmen. Und so bitte dich um deinen Segen, den du uns bereits gegeben hast, indem wir dürfen dein Kind sein, mit deinem Geist, den du uns gegeben hast, und dass uns der Segen mehr und mehr bewusst wird und unser Leben prägt, Tag für Tag. Amen.